Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Willkommen beim Niner Empire Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Ich bin wieder Michael, euer Host. Heute haben wir Roman dabei. Hallo Roman.
Ah, sorry, ich habe gar nichts gehört gerade. Ja, Roman ist hier. Hallo, schönen guten Abend.
Und den Remo von der Footballerei.
Wunderschönen guten Abend.
Ja. Und natürlich wieder unseren Stammgast Thorsten.
Stammgast ist gut. Hallo.
Diesmal auch nicht leider.
Ja, Glück gehabt.
So, wir machen die Sendung heute mal in einer etwas anderen Reihenfolge. Wir fangen heute mal mit dem Review an. Was für ein Game. Die 49ers haben mit 48-46 gegen die Saints gewonnen und im ersten Quarter sah es danach gar nicht aus. Die Saints führten schnell 20-7, aber das konnte die 49ers nicht stoppen. Die 49ers hatten fast immer eine Antwort und wir haben etwas gelernt. Beim Funfake gibt es keine PI. Das hat uns auch Patrick Esume erzählt. So, Jimmy hatte 26 von 34 für 349 Yards, 4 Touchdowns und eine Interception. Und die war aber leider mal wieder ein Ball, der durch die Hände des Wide Receivers beim Defender landete. Und Emmanuel Sanders hatte ein perfektes Passer-Rating, denn er hatte einen Pass und den für 35 Yards und der ist auch zum Touchdown umgemünzt worden. Raheem Mostert lief für 69 Yards, hatte einen Touchdown und er fing diesen Pass von Emmanuel Sanders zum weiteren Touchdown. Und Sanders hat auch als Wide Receiver geglänzt. Er hatte 157 Yards, einen Touchdown. Deebo Samuel hatte 76 Yards. George Kittle hatte 67 Yards und einen Touchdown. Die weiteren Touchdowns fingen dann Kendrick Bourne, 2 Stück. Ja, Roman, was hast du zur Offense-Leistung?
Naja, wenn man mit 48 Punkten gewinnt, dann hat man vieles richtig gemacht in der Offense. Und es sind halt immer bei einem Footballspiel auch mal ein paar Fehler dabei, das ist klar. Aber die sind in den letzten Wochen halt doch schon sehr reduziert. Und dementsprechend kann man sagen, gegen die Saints Defense ist es auch nicht so einfach, Punkte zu erzielen. Also gerade in einem Laufspiel sind die sehr, sehr stark. Klar, da muss man durch die Luft gehen. Und das hat eigentlich in sehr großen Teilen funktioniert. Vor allen Dingen auch mit Überraschungselementen. Dementsprechend ist das schon eine Situation, wo man auf jeden Fall den Hut ziehen muss vor auch der Kreativität des Playcallings. Und mit 48, wie gesagt, da musst du das Spiel zwar gewinnen, aber wenn du 46 kassierst, hast du auch ein bisschen Glück gehabt dabei.
Ja, definitiv. Also eine Defensivschlacht kann war das mit Sicherheit nicht. Also für Defensivfreunde war es gar nichts. Aber ich muss mich echt lange zurückerinnern an so ein Spiel gesehen zu haben. Ich habe auch bin auch mehr gestanden oder durch die Gegend gelaufen als gesessen bei dem Spiel. Und Kai musste ja wirklich schon echt alles auspacken. Hat er auch, glaube ich, hinterher gesagt, dass er wusste das gegen die Defense der Saints. So wie du gerade sagtest, ist es nicht so einfach. Und dann muss man auch schon mal in die Trickkiste greifen, was er ja relativ früh zweimal in Perfektion gemacht hat. 48-46. Wahnsinnsspiel. Ja, und dass wir dann das ausgerechnet Robby Gould dann natürlich das so hinkriegt zum Schluss, der so in der Kritik war, ist natürlich noch das Sahnehäubchen obendrauf.
Ja, also ich fand auch unglaublich, auch eine Offensivleistung, die ich so nicht zugetraut hätte, aber beiden Teams eigentlich nicht vor dem Spiel, weil auch die Saints haben ja eigentlich eine echt bockstarke Defense dieses Jahr, die ihnen auch schon ein paar Spiele gewonnen hat. Und dann war das so ein offener Schlagabtausch, quasi ohne Punts. Ich weiß gar nicht, wie viele Punts am Schluss waren. Ich glaube, insgesamt 4 Punts oder so. Dazu dann auch der nominell, vor der Saison nominell 4. Running Back, glaube ich, Raheem Mostert, mit so einer Leistung. Und auch die Woche zuvor war der ja schon Weltklasse. Das Running Scheme von Shanahan ist sowieso unfassbar, finde ich. Also er holt aus jedem immer was raus. Da spielt aber auch George Kittle, finde ich, eine ganz große Rolle, der nämlich nicht nur eine Maschine ist im Passspiel, sondern auch sich reinhaut beim Run-Blocking. Dazu hast du mit Juszczyk den besten Fullback der Liga und die Spieler werden einfach genutzt, wie ich es selten bei einem anderen Team gesehen habe, so kreativ. Und es macht momentan einfach unfassbar Spaß zuzugucken. Und ich mache mir auch keine Sorgen jetzt, weil die Defense mal ein schlechtes Spiel hatte. Das kann passieren. Nominell ist die Defense immer noch mit die stärkste in der NFL und es werden auch nochmal Spiele kommen, wo sie das wieder unter Beweis stellen. Und hoffentlich spät im Januar noch.
Ja, dass die Defense jetzt so schlecht aussah, in Anführungsstrichen, denke ich mal, Roman, lag auch daran, dass Sean Payton nun nicht der Schlechteste ist, was das Gameplan nicht angeht, oder?
Naja, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Drew Brees der Quarterback ist, der in der Liga, in der Geschichte der Liga, das beste Completion Percentage hat. Das heißt also, er bringt die meisten Bälle an, dieses Jahr um die 75% seiner Bälle. Das muss man erstmal bringen. Michael Thomas ist der beste Receiver der Liga mit den meisten Yards, mit den meisten Catches. Dazu noch ein Alvin Kamara und ein Latavius Murray, die beide auch richtig Gefahr ausstrahlen können. Also da ist eine Menge Potenzial auch dabei. Und deswegen, also ich finde, die Defense hat noch trotzdem in den entscheidenden Situationen, irgendwann ist es halt mal, wann stoppst du den Gegner? Dann ist es halt einmal, wer den Ball als letztes in der Hand hat, hat die Chance zu gewinnen. Und da muss ich sagen, da war es nachher die Kaltschnäuzigkeit, wirklich Kaltschnäuzigkeit auch von Jimmy, der in so einer Situation mit 53 Sekunden, drei Auszeiten an der eigenen Goal-Line quasi fast, musst du dann auch erstmal rauskommen. Und du hast ja dann die Gelegenheit gehabt, ja, du spielst über einen George Kittle, der sowieso fast alles fängt, was in seine Gegend kommt. Und dann spielt er noch Elefant mit einem Löwenrudel, wie er die Leute mitzieht. Kriegt noch ein Face-Mess dazu. Das ist natürlich auch ein bisschen Glück. Aber auch am Ende des Tages, ich glaube, die hätten es auch so geschafft, in Field-Goal-Range zu kommen. Und man kann Robbie Gould auch kritisieren. Man weiß, er ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig glücklich in San Francisco. Aber er weiß auf jeden Fall, in so einer Situation damit umzugehen. Er ist ein guter Kicker. Er kann den Ball auch aus gewissen Distanzen versenken. Dass er jetzt dieses Jahr auch nicht so viel gespielt hat, okay. Aber in solchen Situationen brauchst du halt jemanden, der weiß, wie es geht. Und der schon mal einen Ball abgesetzt hat durch die Stangen um die, sagen wir mal, Uhrzeit. Will Lutz auf der gegenüberliegenden Seite hätte es genauso gut gekonnt. Das sind beides erfahrene Kicker und dementsprechend kannst du dich da auf ein komplettes Team dann auch vertrauen. Die Defense gut, war diesmal jetzt nicht so dominant. Dementsprechend muss dann halt die Special Teams und auch die Offense halt mal ein bisschen nachreißen. Und was mich halt wirklich begeistert, und da gebe ich Remo vollkommen recht, das Laufspiel der 49ers, hat vor der Saison keiner gedacht, dass die mal so klasse spielen, vor allen Dingen auch mit so vielen verschiedenen Spielern. Wenn du jetzt siehst, dass da 3, 4 verschiedene Spieler kommen, die alle frisch sind und dann immer wieder die Nadelstiche setzen können. Das ist genau der Punkt. Du bist eine ausgeglichene Offense, du hast jetzt nicht ein Superstar Running Back, du hast jetzt Emmanuel Sanders, ja, der ist natürlich auch ein super genialer Receiver. Du hast Kittle, aber dann müssen sie auf die anderen auch aufpassen. Bourne mit 2 Touchdowns hat bewiesen, er kann auch den Ball in der Endzone fangen. Dementsprechend unheimlich schwer auszurechnen. Und vielleicht die ein oder andere Offense-Waffe am Sonntag mehr gehabt als die Saints, die dann in den letzten entscheidenden Momenten vielleicht zu viel Zeit auf der Uhr übrig gelassen haben. Hat wahrscheinlich auch keiner damit gerechnet, dass die nochmal so zurückkommen im letzten Drive.
Für mich war tatsächlich überraschend, als die Saints den Ball hatten, dachte ich oder habe gehofft und aus den Erfahrungen der Saison bisher auch darauf vertraut, dass die Defense den entscheidenden Stop macht und die 49ers so gewinnen. Ich hatte, als die Saints den Ball hatten, gar nicht mehr dran gedacht, dass noch Uhr übrig bleiben könnte und dann die 49ers wieder einen Game-Winning-Drive machen müssten. Wollte ich auch gar in dem Moment gar nicht dran denken und habe da auf die Defense vertraut. Ich finde es aber, ja, einfach umso besser zu sehen, dass auch die Offense dieses Spiel wirklich gewinnen kann. Und die Defense hatte vor dem Spiel erst einen Receiver mit 100 Yards zugelassen. Gut, gegen Michael Thomas weiß nicht, welche Defense den unter 100 Yards und unter 8 Catches hält. Der Typ fängt alles. Aber es war einfach für mich das unterhaltsamste Spiel des Jahres und das mit 49ers Beteiligung war wahrscheinlich der letzten Jahre. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was es mit den Verletzungen auf sich hat, wie sie die kompensieren können, weil langsam wird es doch ein bisschen kritisch, auch vor allem auf der defensiven Seite, finde ich. Aber bisher haben sie das immer ganz gut abgefangen.
Ja, das stimmt. Ja, es wäre ja fast so gekommen, ne? Es war ja kurz vor Schluss, hätten wir ja fast die Interception gehabt, ne? Dann war ja, ich glaube, der Pass auch auf wen war das denn? Ich glaube, das war kurz der Pass vorm Touchdown, glaube ich, ne? Auf Thomas, den er nicht gefangen hat. Und dann hätten wir fast noch die Interception gehabt. Dann wäre ja fast die Defense, dann hätten wir schon so gewonnen gehabt. Aber wo du die Verletzungen ansprichst, viele sagen jetzt, oh ja, Sherman fällt aus. Ja, richtig, das tut natürlich richtig weh. Aber was ich sagen muss, ist, dass Richburg ausfällt und auch DJ Jones. Das tut richtig weh, finde ich. Weil Richburg ist unheimlich wichtig für unser Laufspiel auch. Und gerade die Chemie zwischen dem Quarterback und dem Center, das muss schon passen. Ich meine, er hat es gut gemacht, unser Ersatz. Aber ich denke mal, das könnte richtig wehtun. Genauso wie DJ Jones auf als Nose Tackle. Das ist schon, finde ich, ein herber Verlust für die, weil sie ja beide auch nicht mehr spielen werden dieses Jahr. Bei Sherman muss man abwarten. Ich glaube, der hat 3 Wochen oder 4 Wochen könnte der ausfallen. Und die Ford, na gut, der war, ich glaube, das ganze Jahr schon durchgängig verletzt, ne?
Thorsten, ja. Wenn ich da kurz einschlagen darf, bei Richburg gebe ich dir komplett recht, weil das Wichtige ist beim Center nicht nur, dass er den Snap gibt und sich mit dem Quarterback verstehen muss, sondern der Center gibt normalerweise auch die Calls an die Offense Line.
Richtig, ja.
Das heißt also, der ist praktisch der verlängerte Arm des Quarterbacks und gibt das Blockschema an beim Spielzug nochmal, wenn die sich aufstellen und vor allen Dingen auch, wenn die Defense shiftet. Dann gibt er die Kommandos und das ist die ziemlich wichtigste Aufgabe. Außerdem muss er auch ziemlich athletisch sein, weil er oftmals auch gepullt wird beim Trap-Spielzug oder beim Spielzug über die Seite, wenn er rauskommt oder beim Screen. Dementsprechend, da hast du natürlich schon eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und wenn du jetzt so spät in der Saison dann den Ersatzmann reinschmeißen musst, ja, der hat zwar die ganze Zeit trainiert, aber da fehlt vielleicht noch das ein oder andere. Andersrum, Defense-Tackle, Nose-Tackle, da sehe ich es höchstens so, dass da die Masse der wichtige Punkt ist, weil ein Defense-Tackle oder auch ein Nose-Tackle zu ersetzen, die muss er halt einfach durchführen. Entweder Loch stopfen oder Mann aus dem Weg räumen. Dementsprechend geht das noch. Bei Sherman sehe ich es auch eher auch ein bisschen die moralische Geschichte, dass er ja derjenige ist, der auf dem Feld auch ganz oft die Kommandos noch ansagt und die Russell-Bande da so ein bisschen zusammenhält. Nun haben die aber gezeigt dieses Jahr, dass sie auch wirklich gegen viele, viele gute Receiver auch gerade im Passspiel davon profitieren, dass vorne der Pass-Rush natürlich da ist. Und da glaube ich auch wieder, dass da, glaube ich, eher von außen jetzt der Druck kommen muss. In der Mitte muss das Laufspiel einfach durch die Linebacker jetzt praktisch gestoppt werden. Defense-Tackle, wie gesagt, Nose-Tackle, ja, kann man ersetzen. Schickt da einen dicken Jungen rein, dann geht das. Und der Pass-Rush, umso besser der ist, umso mehr unterstützt quasi das Defense-Backfield. Und wenn du jetzt gegen Atlanta spielst, da hast du dann vielleicht so ein Aufbauspiel, obwohl es natürlich jedes Spiel erstmal gespielt werden muss, aber die Offense-Line von Atlanta ist jetzt nicht unbedingt die Creme de la Creme der NFL.
Ja, dann kommen wir doch jetzt mal, wenn du es schon ansprichst, Roman, kommen wir doch jetzt mal zu Atlanta. Die 49ers führen im All-Time-Record gegen die Falcons mit 47-31-1. Das letzte Game war allerdings eine gehörige Niederlage der 49ers, 41-13. Da war allerdings noch so ein gewisser Kyle Shanahan, Offensive Coordinator in Atlanta. Der Rekord 2018 war 7-9 und damit sind die Zweiter in der NFC South geworden. So, meine These für diese Woche: Matty Ice Zeit ist vorbei. Remo?
ja, sehe ich nicht so. Ich finde, Matt Ryan ist immer noch ein guter Quarterback und so auch sein Spielstil ist ja jetzt nie groß auf die Athletik ausgelegt gewesen, sodass ich ihm zutraue, auch noch ein paar Jährchen erfolgreich Football zu spielen. Und meiner Meinung nach läuft es für die Falcons auch nicht wegen Matty Ice Leistung schlecht, sondern ja. Das Team, also ich weiß es bei den Falcons ehrlich gesagt immer nicht. Letztes Jahr schon, ich hatte sie, glaube ich, in meinen Top 10 vor der Saison sogar, weil ich auf dem Papier den Kader einfach unfassbar stark finde und ich kann mir in den letzten 2 Jahren auch einfach nicht mehr erklären, warum die das nicht auf den Platz bringen. Also mit so viel Offensivtalent, gut, dann ist die Offensive Line, die ist schlecht, ja, aber du hast ja so viele Waffen, dass du eigentlich zumindest offensiv immer mithalten können solltest. Und die Defense sieht auch auf dem Papier einfach jung und athletisch aus und schnell. Also die Einzelteile an sich nur irgendwie bringen sie das nicht aufs Feld und haben jetzt 2 Jahre in Folge eine unfassbar schlechte Defense. Letztes Jahr viele Verletzungen, dieses Jahr einige Verletzungen, aber bei weitem nicht so viel wie letztes Jahr. Und für mich ist das tatsächlich ein kleines Rätsel, warum die Falcons so schlecht sind gerade.
Also ich glaube, der Großteil bei den Falcons liegt wirklich an den Verletzungen. Wenn man sieht, was die auch dieses Jahr wieder für Pech hatten und wenn jetzt ein Austin Hooper, der zum Beispiel einer der besten Saison seiner Karriere spielt, jetzt auch schon wieder 2 Spiele ausgefallen ist und eigentlich eine ganz, ganz wichtige Waffe ist für Matt Ryan, dann hat man da echt Schwierigkeiten, sowas zu kompensieren. Und dann ist halt auch wirklich der Druck auf Ryan relativ groß. Das heißt, du kannst das Laufspiel nicht wirklich etablieren, obwohl du da einen sehr, sehr guten Running Back hast mit Freeman. Und ja, dann musst du aber auch sehen, du kannst nicht nur vom Laufspiel alleine leben. Das kann Atlanta sowieso nicht. Dementsprechend auch fast kaum eine andere Mannschaft. Außer vielleicht Baltimore, wenn man das jetzt mal sieht. Aber bei Atlanta kommt halt oft zusammen, dass die Leistungsträger bei der Defense letztes Jahr fast komplett ausgefallen sind, dieses Jahr auch schon wieder einige lange angeschlagen sind und selbst wenn du angeschlagen spielst, bist du halt nicht bei 100% und kannst da nicht die volle Leistung bringen. Also ich sehe es eher auch so, dass das Potenzial da ist, aber durch die Verletzungen und auch vielleicht auch ein bisschen durch die Spielweise so ein bisschen sich der Rhythmus dann auch genommen wird. Und am Ende des Tages können die zwar jeden schlagen, die haben halt Potenzial, aber wenn der Kampf an der Linie verloren geht, dann, und da sind, glaube ich, die Stärken dieses Jahr von den 49ers, Offense wie Defense, dann wird das immer ein ganz langer Tag für die Falcons. Und ich glaube, man darf durchaus davon reden, dass die Niners dieses Mal ein deutlicher Favorit sind.
Ich habe auch eine These gehabt am Montag in unserer Sendung, dass die 49ers Defense, weil viele gefragt haben, ist es so eine Art Trap-Game jetzt für die 49ers, sind der große Favorit. Die haben jetzt eine 3-Spiele-Reihe gehabt, die so schwer war wie noch nie in der Geschichte der NFL, gegen 3 Teams mit jeweils über 80% Siegen. Die haben sie gut gemeistert und dass jetzt so ein Stein vom Herzen quasi fällt und sie über das Atlanta-Spiel so ein bisschen hinweg gucken. Meine Theorie ist aber, dass die Defense nochmal richtig was beweisen will jetzt, weil die haben ja wirklich gegen die Saints sahen, verhältnismäßig schlecht aus und mussten sich viele Punkte einschenken lassen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Jungs richtig heiß sind und das dann gegen eine O-Line der Falcons. Da wäre ich nicht gerne Matt Ryan.
Einige Spieler von den Falcons können aus gesundheitlichen Gründen ja nicht dabei sein. den ihr bester Cornerback Desmond Trufant fällt aus. Der zweite Wide Receiver mit wie heißt er? Ridley ist nicht dabei. Die haben halt genauso viel Glück mit den Verletzten. Wir sind hier nicht die Einzigen. Bei uns fällt es natürlich am meisten auf, weil wir sehr darauf schauen. Aber ist schon richtig. Dieses Auf und Ab, was die Falcons hatten, der Start der Saison war ja eine Katastrophe. Dann haben sie sich wieder gefangen. Dann haben sie wieder Spiele dabei, wo sie richtig gut gespielt haben. Das ist wirklich so eine Auf- und Abbewegung, finde ich. Aber jetzt, ich sehe es jetzt nicht, dass ich habe keine Angst vor dem Spiel, sagen wir mal so. Weil die O-Line der Falcons ist jetzt nicht für mich jetzt so stark. Vic Beasley vielleicht als Namen, den man so nennen könnte. Ansonsten reißt mich da jetzt großartig keiner vom Hocker. Von daher sehe ich uns da auf beiden Seiten im Vorteil.
Ich muss auch zu Beasley kurz einsetzen. Der ist für mich nämlich ein perfektes Beispiel, warum die Falcons für mich die letzten Jahre so enttäuschend waren. Der kommt in die Liga und bestätigt genau das, weswegen die Falcons ihn gedraftet haben. Ist ein schneller Mann, ein super Athlet, kommt da um die Ecke geschossen und hat dann, ich weiß gar nicht, in seiner Rookie-Saison hatte er auf jeden Fall über 10 Sacks, glaube ich. Und dann danach kam nichts mehr. Und auch diese Saison ist der, finde ich, sehr, sehr schwach und enttäuschend. Und ich verstehe auch bei ihm nicht, weil er, wie gesagt, er ist ein Überathlet, hatte keine größeren Verletzungen jetzt dieses Jahr. Und es kommt einfach nicht viel.
Ja, ihr habt ja schon die Spieler angesprochen, also können wir diesen Teil überspringen. Außer Roman, du durftest Alex Mack im Februar in Oberhausen treffen.
Ja, da war das NFL-Camp von American Football Without Barriers. Das war eine sehr interessante Geschichte. Ich habe mich auch kurz mit ihm unterhalten können und habe ja dann auch mal ein kleines Interview auf der Bühne mit ihm geführt. Also ein sehr sympathischer Spieler und vor allen Dingen wirklich einer der besten Center. Und da komme ich dann wieder zurück, dass ein Center halt wirklich unheimlich wichtig ist für die gesamte Offense und natürlich auch für die Offense-Line. Und man sieht auch, was das für ein smarter Spieler ist. Auch im Pro Bowl gestanden, mehrfach. Also von daher jemand, der bewiesen hat, dass er das Spiel versteht und dass er das auch spielen kann. Und ein ganz wichtiger Spieler für Matt Ryan, damit er sich darauf verlassen kann, dass die Snaps kommen. Und man muss auch sagen, ich bin ja nun auch nicht gerade klein und schmächtig, aber wenn ich dann neben dem Alex Mack stehe, dann komme ich mir schon ganz schön klein vor, weil das ist schon ein ordentliches Monster, was man da hat. Wobei man auch sagen muss, er ist unheimlich beweglich. Also seine Stärken sind auch wirklich die Athletik, dass er auch schnell rauskommt und mal noch so einen Block setzen kann, wo er dem Guard oder dem Tackle sogar helfen kann. Oftmals hat er ja keinen direkten Gegenspieler, weil so viele Nose-Tackle, die jetzt wirklich über dem Center spielen, gibt es in der Liga gar nicht mehr. Meistens spielen ja doch irgendwie in der Gap oder sowas und oder im Shade und deswegen hat er das da ein bisschen leichter. Aber sehr, sehr guter Spieler, ein angenehmer Typ und er kann richtig Bier trinken.
Das ist immer wichtig.
Ja, die O-Line ist sowieso, glaube ich, ganz gut im Vernichten von Alkoholgetränken. Also da hat man ja schon öfter mal gesehen, dass der ein oder andere da auch ziemlich schnell das Bier trinken kann.
Ja, schneller als so ein Aaron Rodgers. Aber das ist eine andere Sache. Das ist ja
nur ein Quarterback-Pussy. Entschuldigung, habe ich jetzt nicht
gesagt. Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu den Keys to Victory. Also meiner Meinung nach müssen wir natürlich wieder die Battle of the Trenches gewinnen und Matt Ryan muss unter Druck gesetzt werden. Remo, was hast du?
Ja, ist glaube ich so eine allgemeingültige Formel für die 49ers dieses Jahr. Aber klar, das ist die Schwäche wahrscheinlich der Falcons dieses Jahr und die Stärke der 49ers. Und daher, wie andere auch schon gesagt haben, mache ich mir auch nicht allzu große Sorgen und glaube auch, dass die D-Line dieses Duell dominieren sollte. Auf der anderen Seite bin ich aber gespannt, ob die 49ers Offense wieder so ein Feuerwerk abreißen kann gegen eine Falcons Defense, die jetzt auch nicht unbedingt sattelfest immer wirkt. Darauf bin ich gespannt. Auf der anderen Seite, also vor der Offense der Falcons, mache ich mir nicht allzu große Sorgen, weil auch Devonta Freeman spielt keine überragende Saison. Die O-Line gegen unsere D-Line wird einen langen Tag haben und dann kommt es eigentlich nur noch auf Matt Ryan und Julio Jones an. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass man das dann auch in den Griff kriegt.
Ich glaube gar nicht, dass wir offensiv so ein Spiel sehen wie, also von den 49ers, wie jetzt gegen die Saints. Es ist halt ein ganz anderes Spiel und wir brauchen gar nicht, glaube ich, so tief ins Playbook gehen. Glaube ich, weil das Laufspiel ganz anders ist. Die Defense ist halt nicht so stark wie die der Saints. Ich denke mal, das wird eher wieder so in die normale Richtung gehen, wie es in den Wochen davor auch war. Auch überzeugend, klar. Aber ich glaube nicht, dass wir da so ein Offensivfeuerwerk sehen werden. Kann ich mir nicht vorstellen, auf jeden Fall.
Das wird auf jeden Fall eine wichtige Position sein und das habt ihr beide auch schon angesprochen, gerade die Line. Wichtigste Aufgabe der Verteidigung wird sein, das Laufspiel wegzunehmen der Falcons, weil Matt Ryan und Julio Jones ist eine gefährliche Kombo, aber die sind halt bloß einer. Ne? Also ein Receiver, die anderen sind entweder noch nicht ganz so weit oder sind verletzt, also von daher musst du eigentlich die Falcons dazu zwingen, dass Matt Ryan das Spiel mit dem Arm gewinnt, weil dann hast du auch die beste Möglichkeit, ihn unter Druck zu setzen, gerade mit dem Outside Rush, also über die Edges zu kommen, dann kannst du da wirklich viel Druck aufbauen. Also Mitte dicht machen, außen rushen und Konzentration auf Julio Jones, der natürlich ein guter Wide Receiver ist, aber alleine wird er nicht die 49ers schlagen können. Andersrum, selber Laufspiel etablieren, das hat in den letzten Wochen super geklappt. Dementsprechend nicht viel dran ändern, nicht viel dran drehen und dann über die Play-Action sichere Pässe anbringen. Wide Receiver, Tight Ends können im Moment so sie denn fit sind, alle relativ gut spielen und fangen, gerade was mit Kittle und Sanders angeht. Bourne gefällt mir inzwischen auch deutlich besser. Der hat zum Anfang auch mal nicht ganz so konstant gespielt. Das werden nicht viele Pässe sein. Also ich schätze mal nicht mehr als 30 oder 25 Pässe, die geworfen werden. Wird vielleicht auch keine 300 Yards sein, aber am Ende des Tages wird es auf jeden Fall, denke ich mal, ein Sieg sein, der auch jetzt nicht mit 40-13 oder sowas sein wird, sondern der vielleicht mit 10 Punkten Vorsprung sein wird. Und am Ende des Tages, a win is a win. Und damit setzt du die Rams. Das ist am Ende des Tages, musst du die Rams weiter unter Druck setzen und ein Spiel gewinnen. Und ich bereite mich gerade auf das Spiel Rams gegen Cowboys vor. Und da wird es, glaube ich, auch ziemlich wichtig sein, dass die 49ers auf jeden Fall einen Sieg holen.
Ah, bist du gemein. Wir müssen also dieses Wochenende den Cowboys die Daumen drücken, weil ja, die Rams müssen ja unbedingt verlieren, damit wir noch in die Playoffs oder damit wir die Playoffs sicher haben.
Genau.
Mist. Nee, aber nun mal Butter bei die Fische, bevor du wirst ja wahrscheinlich gleich gehen, Roman.
Ja.
Dann kurz Butter bei die Fische, wie ist dein Tipp?
Also ich tippe mal so ein 27-14. Das heißt also mindestens 10 Punkte Vorsprung, aber es werden und hoffentlich 13 sein. Am Ende des Tages wird man das Spiel einfach hinten raus kontrollieren und kein Risiko mehr eingehen, weil einfach die Verletzten-Situation ja auch schon angespannt genug ist und dann lässt man mal ein paar Backups spielen und wie gesagt, 27-14 wird, ist mein Tipp.
Remo?
Also für die Niners natürlich.
Ach.
Ja, Remo, wie ist denn dein Tipp?
Ich sehe es sehr ähnlich, würde aber, da ich natürlich nicht den gleichen Tipp abgeben will, sage ich 24-13 für die 49ers.
Thorsten?
Super, dann sage ich jetzt 28-14 und dann haben wir alle was Verschiedenes genommen.
So, bevor ich mich dann schon mal von Roman verabschiede, noch mein Tipp. Ich sage, es wird ein 35-21 für die 49ers. Und dann möchte ich mich auch schon bei Roman bedanken, der trotz, dass er heute ganz wenig Zeit hat, gekommen ist und mich von dir verabschieden, Roman.
Ja, danke. Schön, dass es geklappt hat, auch wenn ich heute ein bisschen kürzer angebunden war. Aber wir werden hoffentlich noch ganz viele Wochen über die Niners sprechen können, weil ich glaube nämlich, dass die Saison nicht Ende Dezember zu Ende sein wird, sondern hoffentlich so weit wie möglich in den Januar und vielleicht sogar bis in den Februar geht. Also schöne Grüße aus Berlin.
Ja,
und
ciao. Tschüss. So, es wurde ja schon gesprochen, deswegen werde ich wie ihr schon gehört habt, Richburg ist verletzt, Season-Ending, die Patellasehne ist wohl gerissen. Die Ford ist verletzt, Hamstring, ebenso wie bei Sherman. Beide fallen länger aus, wurde aber nicht gesagt, wie lange. DJ Jones hat einen Ankle-Sprain und wird dadurch wahrscheinlich für den Rest der Saison auch ausfallen. Und Quan Williams ist im Concussion-Protokoll. Ich weiß nicht, ob er schon durch ist, aber das erfahren wir ja spätestens am Samstag. So, kommen wir doch mal zu unserem Featured Player für diese Woche, Nick Bosa. Remo, hält er, was er versprochen hat?
Ja, der Junge hält tatsächlich, was er versprochen hat. Ich habe den Draft auch, habe ich keinen Hehl draus gemacht, dass ich einige Pass-Rusher in dem Draft sehr gerne mochte, aber am liebsten natürlich Bosa. Und habe auch gesagt, dass wir, wenn wir nach hinten traden, habe ich kein Problem. Wenn wir da bleiben, freue ich mich sehr auf Nick Bosa. Wir haben ihn bekommen und ich finde, er hält absolut, was er verspricht. Der Typ ist, ich weiß gar nicht, wie alt er genau ist, ich glaube 22. Also, ich sah zwar noch nie so aus, aber bestimmt nicht mit 22 auch. Und der ist einfach unfassbar, was für eine Kraft der mit 22 hat oder in seinem ersten NFL-Jahr. Der schiebt da wirklich erwachsene, gestandene Männer und NFL-Spieler einfach durch die Gegend. Und der, vor allem sein Bullrush, finde ich, ist immer ein Traum anzusehen. Und ja, hält absolut, was er verspricht oder versprochen hat.
Ja, ich finde, nicht nur von seinem Körper her, auch vom Spielverständnis wirkt er schon sehr, sehr reif. Ne? Es sieht nicht so aus, ob der gerade, ob das ein Rookie wäre. Teilweise denkt man, Mensch, der Junge, der spielt schon 2 Jahre in der NFL oder 3 Jahre. welches Auge er hat und welches Verständnis er da hat, das finde ich schon sehr beeindruckend. Und mir geht es da genauso wie dir beim Draft. Ich habe gesagt, Bosa, unbedingt Bosa. Wir haben viele bei uns im NEG, die gesagt haben, oh nee, verletzungsanfällig, um Gottes Willen. Und genau diese sind dann schon vor ein paar Wochen angekommen und auf Knien dahergerutscht sozusagen und gesagt, oh Gott, ihr hattet alle recht, er ist echt Wahnsinn. Und für mich definitiv dieses Jahr auch Rookie of the Year, wenn nicht sogar etwas mehr. Also von daher, also ich bin schwer begeistert, wenn man überlegt, dass wir letztes Jahr so den schlechtesten Pass-Rush hatten in der ganzen Liga, gefühlt. Haben wir, glaube ich, jetzt mit dem Besten. Und das ist alleine durch Bosa und Ford, der noch nicht mal oft gespielt hat, aber überhaupt irgendwie hat, weiß nicht, ich habe das Gefühl, Bosa hätte das Ganze auf einem anderen Level gehoben, weil mit allen, die da spielen, ob es Armstead ist, der das Breakout ja hat, oder Thomas, der auf einmal plötzlich da ist, den wir schon komplett abgeschrieben haben, macht einfach Spaß. Und der Junge mit seinen jungen Jahren, ein Tier. Also wenn er sich warm macht und er läuft da mit seinem Muskelshirts rum, puh, Respekt. Das sieht schon nicht so schlecht aus, finde ich. Ja.
Ja, und ich glaube, sein Bruder wird nächstes oder übernächstes Jahr Free Agent dagegen beide bei den 49ers zu sehen, aber das ist was anderes. aber Remo, glaub mir, wenn ihr das, ich glaube, Bossa Nova heißt das Shirt bei euch oder so, wenn ihr das auch in Rot und Schwarz anbieten würdet, ich glaube, die 49ers würden euch das händeringend abnehmen.
Ach, das müssen wir unbedingt machen. Dass wir das noch nicht haben, da habe ich gar nicht mehr drauf geguckt. Klar, das wird schnellstmöglich umgesetzt. Das ist hiermit hoch und heilig versprochen.
Sehr gut. Ihr nehmt ja keinen meiner Vorschläge an. Ich bin ja voll traurig.
Wir haben, muss man ja fairerweise auch sagen, wenn man bei uns in den Shop guckt, ist das dominiert von 49ers-Motiven. Das stimmt. Es gibt von keinem anderen Team so viele Motive. Daher müssen dann alle so ein bisschen, wir haben, glaube ich, von einigen Teams nämlich auch noch gar keine. Gut, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass auch einige Teams jetzt nicht die größte Fanbase haben in Deutschland und sich die auch in den letzten Jahren vielleicht nicht unbedingt verdient haben. Aber ja.
Ja, ich hab Kutscher heute einen Vorschlag geschickt. Ich habe ihn mal hier im Chat geschrieben, damit wir den nicht rausposaunen. Der wird sogar nach Norddeutschland passen.
Ja, genau.
Das der stimmt. Vorschlag. Dann möchte ich mich auch von euch beiden verabschieden, weil wir sind ja schon gekommen. Wobei, bevor ich das mache, mir ist gerade noch was eingefallen. Remo, wir haben uns ja vor der Saison, in der Offseason, warst ja auch hier mit Roman. Roman ist ja leider schon weg. Und da haben wir uns ja auch darüber unterhalten, was die erreichen kann. Und irgendwie bei deiner Voraussage, dass das dieses Jahr unser Jahr werden kann, sehr prophetisch, oder?
Also ich bin da immer sehr positiv gestimmt, muss ich auch sagen, vor der Saison. Deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass es zugetroffen hat. Ich habe auch die 49ers in meiner Top 10 gehabt, wurde dafür sehr belächelt. Wobei diese Top 10 vor der Saison sowieso immer ein bisschen glaskugelmäßig sind. Da hatte keiner von uns zum Beispiel die Ravens, glaube ich, in den Top 10. Also ein bisschen Schwund ist immer. Aber ja, ich habe tatsächlich an diese optimale Saison geglaubt, also wenn wirklich alles so läuft, wie man sich das erhofft hat, und ich glaube, man konnte es sich gar nicht so erhoffen, wie es jetzt tatsächlich gelaufen ist. Also, dass die 49ers so stark spielen, ich habe es am Montag auch in der Sendung gesagt, die sind für mich tatsächlich momentan, und das ist nicht nur subjektiv, sondern die sind momentan für mich das beste Team in der NFL. Die haben zwei Spiele verloren mit insgesamt 6 Punkten Unterschied, eins in Overtime und das andere mit Ablauf der Uhr. Sie hätten unbesiegt sein können. Sie haben nicht jedes Spiel völlig dominiert. Gibt es aber auch nicht, glaube ich, in der Saison. Und sie haben gezeigt, dass sie jedes Team schlagen können. Sie haben kaum Schwächen. Sie sind unfassbar tief dieses Jahr, was uns auch die vielen Verletzungen schmerzlich gezeigt haben. Aber es ist auch gut zu wissen. Es gibt auch Selbstvertrauen, glaube ich, ins Team, wenn man weiß, dass jeder da im Lockerroom irgendwie seine Rolle spielen kann und dem Team helfen kann. Und tja, du hast einen Weltklasse-Trainer, du hast einen GM, den ich auch schon die Jahre zuvor, wo es jetzt nicht gut lief, immer stark fand. Und meine große Sorge war nur, wenn diese Saison nichts läuft, dass sie sich von den beiden trennen würden. Und das wäre meiner Meinung nach sowieso ein großer Fehler gewesen, aber das sieht man jetzt auch. Also bei dem Team läuft momentan alles zusammen. Und das Schöne ist ja, die sind auch alle noch verhältnismäßig jung. Also man kommt kaum aus dem Schwärmen raus, finde ich.
Und wenn man dann mal die Footballerei-Sendung anschaut, ich finde es immer sehr, sehr amüsant, wenn Remo dabei ist, wie er sich dann immer verteidigt und sagt, wie ich sehe, ihr habt doch recht gehabt und die sind so stark. Und wenn man am Montag gesehen hat, ich glaube, du hast noch 3 Stunden nach der Sendung gelächelt. das ist einfach, ja, aber als 49er-Fan schön zu sehen. Und wie die anderen dann ein bisschen doch sagen, und wie lange es eigentlich gedauert hat, das ist ja das Lustige daran, bis man wirklich gesagt hat, ey, okay, die sind wirklich gut, weil es hieß ja, die hatten ja noch nie einen Gegner, die hatten ja noch keinen richtigen Gegner. Ich meine, du zerstörst die Rams und keine Ahnung. Und ja, die hatten nur so richtig stark, hatten sie ja noch keinen. Dann kommen die Packers, die werden aus dem Stadion geschossen. Ja, aber wartet mal, bis die Ravens kommen. Also irgendwie hat man uns nie so auf dem Zettel gehabt und das tut mir jetzt besonders gut. Also manchmal habe ich immer noch, jetzt noch das Gefühl, dass sie sagen, ah ja, aber die Seahawks könnten ja auch noch und also
Ich erwisch mich selbst leider oft dabei, das war bei dem Saints-Spiel zum Beispiel der Fall, dass von diesen ganzen Jahren, wo es immer auch wirklich furchtbar lief und eigentlich nie was so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen, auch in den Spielen, dass man immer so einen kleinen Mann im Kopf hat, der so ein bisschen zweifelt. Als wir mit 53 Sekunden auf der Uhr den Ball zurückbekommen haben, dachte ich auch so, ach Gott, das kann jetzt, wenn man die Jahre zuvor sieht, dann kann das jetzt wieder ganz böser Herzschmerz werden. Und aber es passiert dieses Jahr einfach nicht. Es passiert nicht und in diesen Situationen sind die 49ers stark und das macht für mich auch ein Team aus, was es dann wirklich auch in den Playoffs weit schaffen kann, in engen Situationen, in schweren Situationen, einen kühlen Kopf bewahren kann und das richtige Play callen kann und die richtigen Plays machen kann auf dem Feld, auch auf beiden Seiten des Balls ja eigentlich.
Ja, wobei ich glaube, was viele auch vergessen, die Rams, als wir sie geschlagen haben, hatten einen positiven, waren im Positiven. Die Carolina Panthers, als wir sie geschlagen haben, waren im Positiven, trotz Backup-Quarterback. Und trotzdem haben die Leute immer ihr Mantra, von mir aus können sie es bis zum Super Bowl beten, dass die 49ers keinen Gegner hatten. Ja klar, wenn du dir jetzt die Standings anguckst, dann hatten die 49ers auch nicht wirklich Gegner, aber viele von den Gegnern, als sie geschlagen haben, waren ja im Positiven. Und von daher weiß ich gar nicht mal, davon abgesehen, dass gerade Seahawks-Fans dieses Mantra gerne beten. Und die Seahawks haben, glaube ich, bis auf 1 oder 2 Gegner, haben sie die gleichen Gegner wie wir. Also ist deren Schedule ja eigentlich auch nicht viel stärker als unsere.
Vor allem, wir mussten jetzt zu den letzten 3 Spielen. Wir mussten zu den Ravens, wir mussten zu den Saints und wir haben die Packers gehabt. Und aus diesen 3 Spielen 2 zu gewinnen und 1 nur mit einem Field Goal Unterschied zu verlieren, das ist, hätte ich nicht gedacht. Also ganz ehrlich nicht. Auch vor den 3 Spielen hätte ich gesagt, Packers hätte ich gesagt, okay, das schlagen, das gewinnen wir. Aber jetzt bei den Ravens und bei den Saints habe ich schon gedacht, das könnte diesmal nichts werden. Aber das Team ist einfach ein Team, sagen wir es mal so. Man hat auch das Gefühl, wenn man sie sieht, das ist eine Einheit. Die haben zusammen Spaß und das ist klar, wenn es läuft, dann läuft es. Ne? Das ist natürlich logisch, aber das hat man von Anfang an gespürt irgendwo. Die Mentalität war da. Und dann nimmt das irgendwie automatisch so seinen Lauf. Und dann mal gucken, wie weit es geht. Ich hoffe noch sehr weit. Ich hoffe, dass wir auch die Bye Week bekommen, dass wir praktisch den First or Second Seed bekommen, damit wir Heimspiele haben. Ich finde es ziemlich wichtig. Also ich möchte nicht nochmal unbedingt zu den Saints oder irgendwo hoch in den Norden bei Schneespielen oder so.
Und auch, ich glaube, mit den Verletzungen will man auch nicht unnötig einfach noch ein Spiel extra haben.
Eben, genau.
Und dann, aber dafür müssen wir entweder die Seahawks zu Hause schlagen, was schwer genug wird, oder wir müssen darauf hoffen, dass die Seahawks noch einmal ausrutschen, weil ich denke mal, wenn die Seahawks ausrutschen, dann haben die 49ers den Gruppensieg sicher, also den Division-Sieg.
Glaube ich auch, wobei halt in Seattle, das finde ich auch extrem, das Spiel, also Woche 17 in Seattle geht es dann höchstwahrscheinlich darum, welches Team eine Bye-Week haben wird und welches Team in so einem Battle, also Woche 17, wo es nochmal um echt viel geht und dann zwei so starke Mannschaften, die nochmal alles auf den Platz hauen und der Verlierer, der dann meinetwegen auch nur ganz knapp verliert, auch wieder nur mit einem Field Goal oder einem Overtime, der Verlierer muss dann Koffer packen und ab zu einem Auswärtsspiel direkt am nächsten Wochenende.
Ja.
Das
ja.
ist auch kacke, ey.
Das ist einfach diese scheiß Regelung. Du stehst, weiß nicht, höchstwahrscheinlich am 17. Spiel stehen beide Mannschaften, das können ja 13-3 oder sowas, keine Ahnung, stehen. Irgendwo. Und du musst dann nach einem Team, was aktuell, ja, du weißt ja noch nicht, Eagles oder die Cowboys.
9-9.
Ja, du musst da hin. Und dann verlierst du da plötzlich und dann stehst du da und sagst, ja, herzlichen Glückwunsch.
Also dann hast du Anfang Januar in Philadelphia, genau. Wettervorhersage könnte ich jetzt schon mal geben, wird wahrscheinlich nicht Sonnenschein und 20 Grad sein.
Nee. Ja, das ist echt bitter. Ja, aber das trifft dann beide, ne? Also einer von beiden trifft es auf jeden Fall. Und das ist halt... ja, man kann drüber denken, die Regelung wird sowieso nicht geändert, aber ist halt so. Also von mir aus ist es ja auch richtig, dass die ersten vier, also die Division-Sieger sollten ja auch weiterkommen. Ist ja auch korrekt. Nur das mit dieser Heimspielregelung, da sollten sie, glaube ich, nochmal überdenken. Aber da stecken wir nicht drin.
Einfach gewinnen das Ding und dann
genau.
easy durchmarschieren. Wenn wir jetzt durchgängig gewinnen, dann haben wir nur noch Heimspiele bis Miami.
Ich sag mal so, Quest for Six ist auch langsam überfällig, so ungefähr 5 Jahre, ne?
Ja.
Also von daher wird's endlich mal Zeit. Außerdem können wir dann die Cowboys wirklich ärgern, weil dann haben wir nicht so lange auf unseren letzten Titel warten müssen wie die. Ja, dann möchte ich mich aber jetzt von euch verabschieden. Remo, danke, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ihr mich hattet, dass ich kommen durfte.
Sehr ja, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du Daddy dazu überzeugen könntest in 3 Wochen, dann ihr beide. Das wäre, glaube ich, mal sehr interessant.
Ja, wir können es, ich werde es ihm nochmal aufs Brot schmieren. Ja.
So vor dem Spiel meinst du, Wandi? Oder
was? Vor dem
Gipfel.
Vor dem Spiel, ich habe ja überlegt, das Rams-Spiel Samstag, also könnte man auch am Sonntag auf.
Wir sind ja flexibel.
Ja.
Sprechen ja. mit ihm auf jeden Fall.
Und auch danke, Thorsten, dass du da warst.
Ja, war mir wie immer eine Freude. Wandi, du erzählst wieder alles. Du hast ja die Aufgabe von Lars bekommen, offiziell.
Ich mach den Lars.
Du machst den Lars. Ja, vielen Dank, Remo. Wir sehen und wir hören spätestens nächstes Jahr in Berlin mal wieder privat beim Bierchen, denke ich mal, oder?
Ja.
Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Ciao. Ja, dann möchte ich mich noch von euch verabschieden, aber erstmal mache ich natürlich hört unseren Podcast, teilt ihn und liked ihn und vor allem besucht uns auf unseren Seiten bei Twitter, Instagram und Facebook. Wir sind dort überall unter @49ersEmpireGER zu finden. Und wenn ihr 49ers seid, seid ihr auch gerne willkommen, unsere Gruppe zu joinen, die dann natürlich auch @49ersGER heißt. Ja, dann bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend noch. Tschüss!
It's an empire, not a nation.